Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Servus erstmal, damit man gleich weiß, woher ich komme. Ich bin nicht der Wurzel selbst, sondern der Chris. Ich lebe seit 7 Jahren hier in Australien als Exil-Bayer und fühle mich wohl.
Für SBS berichtet Katharina Lösche. Wir treffen uns hier heute auf dem Flughafen in Archerfield. Lass mich raten, du hast was mit Fliegen zu tun.
Ja. Ich arbeite hier als Casual-Fluglehrer, was sich angeboten hat, da ich eigentlich Pensionist bin. Mit einem militärischen Hintergrund in der deutschen Luftwaffe, im fliegerischen Dienst, bei der man mit 41 ausscheidet. Das heißt, ich bin seit 10 Jahren Pensionist und wie gesagt, seit 7 Jahren hier in Australien. Und was bietet sich anderes an mit einem fliegerischen Hintergrund? Bei dem Wetter hier, bei der Gegend hier, auch weiterhin im fliegerischen Bereich tätig zu bleiben.
Ich weiß, es ist eine Zeit, über die man nicht so wirklich reden kann, aber kannst du uns erzählen, eine Geschichte, die dir nach 22 Jahren wirklich einfach im Sinn geblieben ist, wenn du an die Zeit zurückdenkst?
Wie wir alle wissen, Bundeswehr 95, tatsächlicherweise haben wir tatsächlich auch wieder angefangen, aktiver tätig zu werden in Auslandseinsätzen, sage ich mal, und dann natürlich der Balkan. 99 dann als Krieg deklariert, 72 Tage lang im Kosovo. Da bleibt natürlich einiges hängen, das prägt einen auch, klar. Man ist in einem Kriegseinsatz, muss ich auch nicht verschweigen, dass wir auch Waffen eingesetzt haben und dass auch Waffen gegen uns eingesetzt wurden. Ja, aber Gott sei Dank, wir haben keinen verloren. Ich bin auch noch da und kann meine Pension genießen.
Es ist aber bestimmt nicht leicht, das Erlebte wegzustecken.
Wie gesagt, es prägt, was sehr gut war, muss ich jetzt sagen, auch war die Betreuung, die wir hatten. Ja, also sowohl die Einsatzvorbereitung, in der ich dann später auch tätig war, als auch in der Einsatznachbereitung. Ja, also sowohl mit psychologischer Betreuung als auch zum Beispiel als Peer. Ich bin selbst ausgebildeter Peer, weil man sich logischerweise Leuten eher öffnet, die auch die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Mich hat das auch immer interessiert, darum bin ich auch zum Beispiel in die Flugunfalluntersuchung reingegangen, um einfach Leute auf Einsätze vorzubereiten oder auch traumatische Erlebnisse verarbeiten, zu helfen. Also das ist das, was ich auch mache. Mache ich tatsächlicherweise auch im zivilen Bereich. Also ich bin Crew Resource Management Trainer in der Fliegerei, mache Single Pilot Resource Management, also alles, was Non-Technical Skills nennt sich das hier, also alles nicht-technische mit dem Fliegen, also das rein haptische Fliegen. Das ist relativ einfach. Ich kann auch dem Affen beibringen, Knöpfchen zu drücken. Haben sie ja auch gemacht, ne? Die Russen und die Amis. Aber tatsächlich Decision-Making, also Aeronautical Decision-Making, Entscheidungsfindung, situative Aufmerksamkeit, Kommunikation. All diese Bereiche, das ist das, was mich von vornherein interessiert hat. Ich habe auch während meines Studiums einen non-technischen Bereich dazu gehabt, Lernpsychologie zum Beispiel. Sehr interessant, darum freue ich mich, dass ich jetzt auch noch in der Lehre tätig sein kann als Fluglehrer.
Das heißt, zu dir kommen die ganz Jungen, die keine Flugstunde auf dem Buckel haben, wie man so sagt, und steigen das erste Mal mit dir in diese, ich war doch überrascht, relativ kleines Modell.
Ja, relativ kleines Modell, tatsächlicherweise. Ein Gesamtabfluggewicht maximal von 600 Kilo. Der Flieger allein wiegt schon 370 Kilo, dann noch ein bisschen Gewicht und 2 Personen drinnen, dann hat man das schnell beieinander. Aber die Prinzipien vom Fliegen, der Aerodynamik, sind gleich wie bei jedem großen Flieger, wie bei einem militärischen Jet, bei einem Fighter oder sonstiges. Das heißt, die Grundlagen werden auch auf so einem kleinen Flieger gelegt und es macht unheimlich Spaß, vor allem den Progress zu sehen, den dann die Jungs hier machen, die zum ersten Mal reinkommen. Ich hatte heute einen, der war noch nie in einem kleinen Flieger gesessen, der musste sich fast übergeben, hat es dann doch geschafft, die Tüte nicht voll zu machen. War aber todbegeistert, ihm hat es unheimlich gefallen. Dieses Feedback ist es auch, der Spaß macht. Ja, wir haben auch hier Leute durchgehabt und mittlerweile wissen die, dass ich einen ehemaligen militärischen Background habe. Also viele, die sich hier in Australien oder einige, die sich für die australische Air Force bewerben wollen, suchen sich bewusst unsere Flugschule aus, weil ich vielleicht noch ein paar andere Tipps hinsichtlich der militärischen Laufbahn habe.
Heißt das auch, dass du mit der kleinen Kiste andere Sachen fliegen kannst als die anderen Lehrer hier? Also wenn ich denke 600 Kilo, das ist ja weniger als ein Auto wiegt.
Die Traits und die Fähigkeiten, so zu fliegen, hat wohl jeder Lehrer. Logischerweise ist, wenn ich aus dem militärischen Bereich komme versus dem zivilen Luftfahrtbereich, die Ausbildung von mir hinsichtlich einem anderen Fluglehrer ist etwas anderes. Prioritäten werden eventuell etwas anderes gesetzt. Bei uns war es primär Flight Safety und Missions, Mission Driven, wie wir sagen. Im zivilen Bereich ist es sehr kommerziell. Ja? Also auf einem zivilen Piloten lastet auch ein unheimlicher kommerzieller Druck, der nie auf einem Militärpiloten gelastet hat. Ja? Also dafür sind natürlich das Einsatzspektrum eines Militärpiloten an sich risikoreicher, ja? Weil ich natürlich auch noch einen eventuellen Gegner habe, einen potenziellen. Ja? Ich denke, wir ergänzen uns ja ganz gut. Also wir haben Leute, die aus der zivilen Luftfahrt kommen, Leute, die nur die kleineren geflogen sind. Wir haben ja auch einen Fluglehrer, der die großen Airlines geflogen hat. Dann ich als Fighter-Jock. Ich denke, wir ergänzen uns ja ganz gut. Man findet auch seine Schüler, ja, die man dann entsprechend dorthin bringt, wo sie sein sollen. Ich habe halt den Vorteil, die Leute, die zum australischen Militär gehen wollen, die behandle ich auch ein bisschen anders. Die kriegen auch von der Attitude her ein bisschen einen anderen, ich will nicht sagen Schliff, aber ein bisschen mehr Tipps und Unterstützung, wie sie im militärischen Bereich abpacken können, versus den zivilen Busfahrer, Entschuldigung. Ja, das ist so. Wenn du einmal Formel 1 gefahren bist, wirst du auch nicht zum Busfahren gehen. Wie eine Seele für sie muss ich fliegen, über Berge, übers Meer, 30.000 Fuß und Höhe.
Was passiert in der ersten Flugstunde? Also wenn ich jetzt hier heute ankomme und sage, gut, ich interessiere mich fürs Fliegen, wie geht das dann los?
Also das können wir gleich machen. Da steigen wir jetzt gleich da mal ein.
Okay.
Das, was machst du das Erste? Wir bieten meistens kleine Orientierungsflüge an, also 30 Minuten bis zu einer Stunde, in denen wir die Prinzipien der Aerodynamik und wie ich ein Flugzeug bewege, lehren. Nicht voll ins Detail, sondern einfach nur, um mal einen kleinen Einblick zu haben, auf was man alles aufpassen muss, ne? Was passiert, wenn ich an dem Steuerknüppel nach links oder nach rechts drehe, was passiert mit dem Flugzeug, wie hängt das zusammen, Eindrücke, was höre ich, auf was muss ich aufpassen. Für einige dann doch sehr overwhelming, die dann sagen, nee, das ist doch nichts für mich. Darum bieten wir eben diese Stunde an, die zählt auch voll zum Ausbildungsprogramm. Und andere sagen, ja, kann ich mir vorstellen, ich mache weiter. Und dann geht man natürlich in die Tiefe. Ne?
Wie viele Schüler hast du eigentlich gelehrt schon in deinem Leben?
Militärisch insgesamt, ich weiß es nicht. Ich könnte nachschauen im Logbook, um genau nachzuzählen. Logischerweise bleibt ja der ein oder andere hängen. Ich bin ja hier angestellt als der Böse. Wie jeder James-Bond-Film braucht einen deutschen Bösewicht, so auch eine gute Flugschule braucht einen German Villain. Damit bin ich der, der sehr penibel ist, kriege dann ich die etwas komplizierteren Fälle. Und alle hoffen, dass ich die dann zurechtbiege. Bis dato haben wir noch jeden hingebracht. Ganz stolz bin ich auf einen meiner Schüler, muss ich sagen, der sich zweimal bei der Australian Air Force beworben. Einmal ist er abgelehnt worden, nachdem er durch meine Schule gegangen ist, ist er angenommen worden und ist mittlerweile auf PC-9 in der Schulung bei der Australian Air Force. Das sind die Feedbacks dann, die das Lehren schön machen.
Was sind denn so, plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, die militärischen Tipps, die du deinen Flugschülern dann so gibst?
Es ist einfach, denke ich, viel Attitude, wenn man zum Militär gehen will, in der militärischen Fliegerei. Du bewegst ein Fluggerät, das zig Millionen Geld kostet. Du bist einem Steuerzahler verpflichtet, sage ich mal. Du gibst auch Grundrechte auf. Du bist bereit, dein Leben für dein Land oder dein Bündnis zu geben. Das muss man sich bewusst sein. Also wenn du das nicht kannst und wenn du einfach sagst, okay, geh mal halt zum Bund, der zahlt mir die Ausbildung, das Schöne ist es, und dann gehst, dann bist du falsch am Platz. Ja? Und die Auswahlverfahren heutzutage sind auch so, dass man genau die Leute aussiebt. Also du brauchst eine gewisse, ich will nicht sagen Aggressivität, eine Assertiveness, eine Bestimmtheit, und trotzdem aber musst du fähig sein, im Team zu arbeiten. Im Zivilen ähnlich, in der zivilen Fliegerei, wobei ich denke, dass in der zivilen Fliegerei vielleicht doch mit mehr Ellenbogen gearbeitet wird, weil du willst Karriere machen. Das heißt, du im militärischen Bereich weniger. Wie gesagt, von der rein haptischen Fliegerei macht es nicht viel Unterschied. Gut, im Jet bewege ich mich natürlich mit mehr Gs, mit einer größeren körperlichen Belastung. Kann ich einem Passagier im Zivilen nicht zumuten, dass er da seinen Kaffee mit 3G trinkt. Funktioniert nicht. Ja? Und Attitude, sehr viel Attitude.
Vermisst du das Leben in der Luftwaffe?
Nee. Um ehrlich zu sein, deinen Peak, wo du top bist, sag ich mal, hast du ungefähr mit 35 bis 37. Ja? Da hast du die fliegerische Erfahrung, da hast du die Ausbildung. Dem Alter merkst du auch, dass du körperlich abbaust. Das ist vielleicht nicht viel, das fällt einem von außen nicht auf, aber das sind Kleinigkeiten wie Reaktionszeiten. Da sind dann die Jungen dran. Die sind in der Reaktionszeit, in der rein mechanischen Reaktionszeit schneller. Die Entscheidungszeit ist natürlich bei dem Erfahrenen kürzer. Das heißt, so mit 35, 36 solltest du schauen, dass du einen ordentlichen Nachwuchs ranziehst, weil du weißt, irgendwann werden sich die überholen. Und genauso ist es auch. Und so lebe ich auch heute noch meine Ausbildung. Ich bilde aus, dass derjenige mich ersetzen kann. Ja? Und ich denke, damit garantiere ich eine gute Ausbildung. Anstatt zu sagen, okay, ich bilde aus, halt aber zurück mit meiner Erfahrung oder halt ein bisschen zurück, weil er könnte mich ja überholen oder so. Ja?
Ich danke mich sehr herzlich für das Gespräch.
Dankeschön. Beim nächsten Mal gehen wir fliegen.
Genau.
Katharina Lösche für Radio SBS German.
Auch wenn wir schon bald gekommen sind.
Ich erwarten, auch wenn ich dann wieder keinen Schlaf krieg. Meine Ausreden sind hartnäckig, aber aufgeben darf ich nicht. Manchmal ist ein Abgrund in mir Angst aus. Ich geh nicht zurück, ich nehm nur Anlauf.
Auch wenn wir schon weit gekommen sind, wir gehen immer weiter hoch hinaus. Egal wie hoch die Hürden noch sind.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.